Der Segen als Grundbewegung des christlichen Lebens, darum geht es heute hier in dieser Sendung mit Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis von Spiritual Andreas Brüstle. Mein Name ist Gregor Dornis. Bei den vergangenen Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis waren wir beim Gebet angekommen und haben gelernt, wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Und so ist auch die Überschrift zu unserer heutigen Betrachtung zum Glaubensbekenntnis zu verstehen, eine kleine Abwandlung eines Katechismuswortes. Unsere Sendung heißt ja Segen als Grundbewegung des Lebens und das zielt auf eine prominente Stelle im Katechismus der katholischen Kirche auf den Punkt 2626, einfach zu merken, Punkt 2626 ausgeschrieben. Da steht nämlich, der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar. Da lässt sich natürlich eins zu eins auch einsetzen des christlichen Lebens dar. Wir beten, wie wir leben, weil wir leben, wie wir beten. Der Segen stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar, nämlich die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Und da haben wir's. Das ist das christliche Leben, die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Im Segen vereinen sich zum einen die Gabe Gottes und dann deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Das segnende Gebet ist Antwort des Menschen auf die Gaben Gottes. Weil Gott Segen spendet, kann das Herz des Menschen dafür den Lobpreisen, der die Quelle allen Segens ist. Und das ist Gott. Der Segen als die Grundbewegung des Lebens hören Sie in dieser Betrachtung zum Glaubensbekenntnis wieder. Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg bei Einkehrtagen im Kloster Marienburg in Ofteringen in Baden-Württemberg. Spiritual Brüstle.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind beim Thema Gebet gelandet. In den letzten Tagen. Zuerst soll der Segen im Mittelpunkt stehen. Das ist die Grundbewegung des christlichen Betens, so sagt es der Katechismus. Segnend durchs Leben zu gehen, das gehört als Grundbewegung zum christlichen Leben. Wenn der Mensch nämlich segnet, dann antwortet er. Wer segnet, der gibt Antwort auf Gott. Gott gibt viele gute Gaben und indem wir Menschen, segnende Menschen werden, antworten wir auf diese großen Gaben. Wir wissen, wo das Gute herkommt, wenn wir segnen. Das Wort segnen, so beschreibt der Katechismus ganz schön in einer Fußnote, hat aber noch eine andere Bedeutung als nur Gutes sagen. Es heißt auch preisen. Wer segnet, der preist Gott aus ganzem Herzen. Das Herz des Menschen kann etwas Wunderbares tun. Es kann preisen, Lob preisen, und zwar den, von dem alle guten Gaben kommen. Wenn wir den Segen empfangen oder selbst im Herzen ein Segensgebet sprechen, dann wissen wir, wo die Quelle alles Guten ist, nämlich Gott. Sprechen wir einander die guten Worte des Segens zu heute. Vielleicht in einer Begegnung beten wir füreinander. Sagen wir insgeheim aus offenem Herzen einander den Segen zu. Zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der offensichtlich nicht glücklich aussieht, kann ich in der Stille meines Herzens für diese Person beten und sie segnen. Oder wenn jemand innerlich aufgewühlt ist, kann ich innerlich um Liebe des Himmels für diese Person beten. Ich kann tief in meinem Herzen sagen, Herr, hol diese Person wieder heim in die Liebe. Beten, segnen, das wird dann plötzlich ganz konkret in den vielen Begegnungen, am Arbeitsplatz, in der Freizeit. Und direkt nach dem Thema Segnen spricht der Katechismus noch von einer anderen Art des Betens, nämlich von der Anbetung. Schöpfer und Geschöpf begegnen sich in der Anbetung. Ich, Geschöpf, und der große Gott, mein Schöpfer. Ich darf da sein vor Gott. Das ist ein Privileg für uns Menschen, dass wir in der Anbetung Gott begegnen dürfen. Und sogar dann, wenn wir schweigen und uns einfach nur anschauen. Denn die Anbetung, wenn Schöpfer und Geschöpf sich begegnen und selbst dann, wenn wir nur schweigend vor dem Herrn verweilen, das verwandelt uns. Diese Zeit der Anbetung, sie macht etwas mit uns, sie wirkt in uns, sie verändert uns. Gott hat Kraft, uns zu verändern. Die Anbetung, sie gibt Kraft, wenn wir am Limit sind, also mit unseren Kräften am Ende. Sie lässt uns wieder hineinfallen in die Liebe, damit unser Herz wieder liebend wird. Und das Schauen auf den Herrn, hier zum Beispiel in unserer Kirche immer wieder auf die Monstranz, auf den eucharistischen Herrn, dieser Blick, der richtet uns aus. Die Augen wissen, wo der ganze Mensch hingehört. Der große Gott, unser Schöpfer, seine Größe, seine Herrlichkeit ist in unserer Mitte. Das verändert uns. Und wir werden heimgezogen voller Liebe wieder zum Herrn. Und dann noch eine Art des Gebetes, das Bittgebet. Das ist die nächste Art zu beten, die dem Katechismus dort genannt wird. Das Wort Bitten hat im Neuen Testament ganz viele Bedeutungen. Es gibt nicht nur das Wort, das einzige Wort Bitten, sondern es gibt viele Wörter, die Bitten meinen, also auch ersuchen, flehen, anrufen, schreien, laut schreien, ja sogar im Gebet kämpfen. Vielfältig ist diese Art des Betens, das Bittgebet. Hier, wenn wir bitten, dann bringen wir unsere Beziehung zum Herrn mit ins Spiel. Die Beziehung zum Herrn entscheidet, ob die eigenen Interessen groß sind oder ob die Anliegen zuerst beim Herrn einen Platz finden. Bittgebet heißt immer, zuerst der Herr, nicht ich. Zuerst der Herr, nicht erst handeln. Zuerst der Herr. Wir sind nicht Ursprung unserer eigenen Ideen. Zuerst der Herr. Und das Bittgebet ist auch immer wieder die Rückkehr zu Gott. Dort, wo wir mit unserem Latein, so kann man sagen, am Ende sind. Dort, wo wir uns in etwas hineinsteigern oder wo wir uns verrannt haben. Wo wir uns manchmal nicht mehr selber kennen. Da tut es gut zu bitten, zuerst der Herr. Wir bitten hier an diesem Ort oft sehr viel. Sie bringen immer ihre Gebetsanliegen mit, die ganzen Gruppen, die immer wieder da sind. Und die Anliegen, die gehen hier nie aus. Immer gibt es genug zu bitten, immer gibt es genug Anliegen, die vor den Herrn gebracht werden. Die Leute, sie vertrauen auf ihr gutes Herz, die sie hier bei den Gebetsgruppen mitmachen. Die Leute vertrauen darauf, dass ihr Herz so weit ist, dass sie mit ihrem Gebet hier den Himmel offen halten. In der Fürsprache betet jeder Beter auch immer nicht nur für sich selbst, sondern immer zum Wohl anderer. Beten führt immer von einem selber weg hin zum anderen. Wir sagen es ja auch immer, ich bete für dich. Wir beten also in den Fürbitten von uns weg auf den anderen hin. Das Gebet ist also immer auch ein Zeichen der Solidarität, dass wir niemanden vergessen. Wir vergessen niemanden, der Unterstützung vom Himmel braucht. Ein Netz der Solidarität entsteht. Und dann, beten ist Glauben, hoffen und lieben, sagt der Katechismus. Also beten ist Glauben. Wer betet, glaubt an die Gegenwart des Herrn. Woran sonst? Natürlich, an die Gegenwart des Herrn. Er ist ja da, er hört und es findet Begegnung statt. Gott ist gegenwärtig. Das bezeugt der Betende. Und in den Zeichen der Gegenwart suchen wir immer wieder den Herrn. Suchen, das ist vielleicht zu wenig gesagt. Der Beter ersehnt sich der Herr. Sich etwas ersehnen, das ist viel mehr als nur suchen. Insbesondere wird der Herr ersehnt in uns in einem Wort. Das Wort in unserem Herzen von Gott her, das soll einen Platz finden, sagt der Katechismus. Das Wort, es will nicht nur durch den Kopf gehen, durch unseren Verstand, sondern durch unseren Glauben, durch unser Herz. Es will bewahrt werden, was kostbar ist, also die Gegenwart des Herrn, das wird immer bewahrt. Und so wie es Maria getan hat, im Herzen gehütet. Beten ist auch Hoffen. Das Gebet macht unsere Hoffnung stark, so sagt es ja schon der Psalm 40. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Das sagt da der Beter in diesem Psalm. Und der Gott der Hoffnung, ein Erkennungszeichen, wenn jemand auf Gott hofft, so der Katechismus, da gibt es Früchte. Es gibt Früchte des Betens, nämlich Friede. Das sind die Früchte eines hoffnungsvollen Gebetes. Dort wirkt der Heilige Geist. Friede ist ein Merkmal des hoffnungsvollen Gebetes. Und dann noch das dritte und letzte Stichwort. Beten ist Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, sagt das Neue Testament. Das sagt die Heilige Schrift. Alles, alles, alles wird geschöpft aus der Liebe zum Herrn. Das möchte der Herr uns schenken. Jetzt auch wieder in der Eucharistie. In allem ist die Liebe eine Quelle. Und das ist der Höhepunkt des Gebetes, dass wir liebend werden. Der heilige Pfarrer von Ars, von ihm wird ein Gebet überliefert. Und er hat mal das, was für ihn Gebet bedeutet, so gesagt. Bis zum letzten Atemzug zu lieben, das ist mein einziger Wunsch. Amen.
Der Segen als Grundbewegung des christlichen Lebens, des christlichen Betens, beides lässt sich synonym gebrauchen. Der Segen, so hatten wir es gehört, stellt die Grundbewegung des christlichen Betens dar, nämlich die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Dazu hörten wir eine erste Betrachtung von Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg im Breisgau, eine Betrachtung zum Glaubensbekenntnis mit einem Blick in den Katechismus der katholischen Kirche. Und diese Betrachtungen hielt Spiritual Andreas Brüstle bei Einkehrtagen im Kloster Marienburg in Ofteringen in Baden-Württemberg. Der Segen also stellt die Grundbewegung des christlichen Lebens dar, nämlich die Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, so sagt es der Katechismus. Im Segen vereinen sich die Gabe Gottes und deren Annahme durch den Menschen im gegenseitigen Anruf. Und da fällt einem natürlich sofort auch die Gottesmutter Maria ein. Auch ihre Antwort wurde so zum Segen für die ganze Welt. Der Katechismus zitiert den heiligen Irenäus von Lyon, der sagte, was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das habe die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Hören Sie nun weiter Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg mit Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis, aufgezeichnet im Kloster Marienburg in Ofteringen in Baden-Württemberg.
Sie machte sich aus ganzem Herzen den göttlichen Heilswillen zu eigen. Ein Zitat, so wird es über Maria gesagt, alles für Gott. Ihr Ja gilt ihm, ganz für Gott da zu sein. Das will sie. Sie ist gar nicht zu denken ohne Gott. Sie gehört ganz zu Gott, ihr Herz nur für ihn, ihr Leben ganz nur für ihn. Maria ist auch ganz für den Sohn da, für Jesus. Sie glaubt, so erzählt die Verkündigung. Sie ist ganz für den Sohn da. Sie ist bei dem Wirken des Sohnes dabei. Sie lebt ganz für den Sohn. Und in allem erscheint sie als freie und starke Frau. Sie steht am Fuß des Kreuzes in tiefer Gemeinschaft mit Jesus. Sie wartet auch zusammen mit den Aposteln auf das Kommen des Heiligen Geistes. In all dem wird Maria Jüngerin Jesu. Sie ist ganz hineingenommen in das Leiden und in das Sterben Jesu und ganz hineingenommen in das Leben der jungen Kirche an Pfingsten. Maria ist immer ganz nahe dabei. Sie verschenkt sich und sie trägt alles mit im Leben Jesu. Maria, du bist Jüngerin des Herrn. Maria ist so etwas wie eine Schule des Glaubens. Sie ist Jüngerin des Herrn und aus dieser großen Vertrautheit ist es gut, bei ihr in die Schule zu gehen. So hat es einmal Papst Benedikt der 16. gesagt. Sich bei ihr etwas abzuschauen, wie der Glaube geht, das kann helfen. Maria, du bist unser Vorbild. Sie redet und denkt ganz aus dem Wort Gottes heraus. Das Wort Gottes wird zu ihrem Wort. Die Taten Gottes werden zu ihren Taten. Die Wünsche Gottes werden zu ihren Wünschen in ihrem Leben. Und so ist ihr Leben auch zu einem Sinnbild für die Kirche geworden. Alles kommt allein vom Herrn. Von Maria kann man sagen, sie hat sich alles vom Herrn erwartet. Sie war hörend, sie war ganz gehorsam. Sie hat sich ganz dem Herrn zur Verfügung gestellt, ohne Wenn und Aber. Sie hat weder gefeilscht, den Willen Gottes tun zu sollen, noch hat sie Kompromisse gesucht, um dem Willen des Herrn zu entsprechen. Maria ist eine klare Frau, sie weiß, was sie gehört hat, wem ihr Gehorsam gilt, wem ihr Ja gilt. Nicht nur in den schönen Stunden, sondern auch dann, wenn es unter das Kreuz ging. Ihre Schule ist eine Schule des Hörens, eine Schule des Gehorsams, so wie es uns die Texte aus dem blauen Messbuch mit den Marienmessen, da wird sie so vorgestellt. Was sie glaubt und tut, das tut sie ganz. Ein schönes Bild auch für die Gemeinschaft der Kirche, ganz hörend zu sein. Was wären wir Menschen ohne das offene Ohr Mariens? Durch ihre feine Art zu hören, vernahm sie in den vielen Stimmen die Stimme des Engels. Sie ist eine Meisterin in der Unterscheidung der Geister. So stellt uns das Messbuch mit den marianischen Messformularen Maria als Jüngerin des Herrn vor. Ist das etwas für uns, in die Schule Mariens zu gehen? Vielleicht können wir das mal für uns selber durchbuchstabieren, was es heißen könnte. Heute will ich in die Schule Mariens gehen. Was würde sich dann ändern? Wie würde mein Leben noch mal reicher durch das Wort Gottes? Vielleicht nur einmal heute probieren. Nicht für morgen oder übermorgen denken, nur mal für heute. In der Schule lernt man ja auch immer nur häppchenweise. Aber ausprobieren. Vielleicht ist das ein schöner Gedanke, der Einzug gefunden hat, in die Kirche, in die Schule Mariens zu gehen. Und was passiert in der Schule Mariens? In der Schule Mariens geht es um unsere Sinne. Die Schule Mariens, da kann man sagen, das ist die Kontrolle der Augen. Augen sind nämlich verräterisch. Am Blick schon kann man sehen, was jemand beabsichtigt. Augen lügen nicht. Sie können, noch bevor ein Wort gesagt ist, viel aussagen, diese Augen, welche Absicht in der Seele steckt. Sie sind fast so was die Augen wie das Herz, wo sich alles widerspiegelt, so wie in unserer Seele auch. Maria, nimm unsere Augen in deine Schule, damit die Augen klar werden, einen klaren Durchblick bekommen und voller Zuneigung sind. Die Schule Mariens, das betrifft auch unsere Ohren. Oft lassen wir uns und unsere Ohren durch vielerlei täuschen. Es kommt viel den lieben langen Tag in unsere Ohren hinein. Und unsere Ohren, sie sind jeden Tag in Gefahr. Ohren hören gerne, so sind Ohren halt einmal, wenn man schmeichelt. So sind sie nun mal, unsere Ohren. Sie sind sehr schnell hinters Licht zu führen. In der Schule Mariens sollen unsere Ohren hören, was die leise Stimme Gottes in unserem Leben ist. Sie mögen hören, was dem Frieden dient. Maria, nimm uns mit in die Schule des Glaubens. Nimm unsere Ohren mit hinein, damit wir auch ganz Ohr werden, was die Kirche in unser Leben jeden Tag durch das Wort Gottes Schönes und Neues hineinsagt. Und dann geht noch etwas in die Schule Mariens, nämlich unser Mund. Unser Mund ist manchmal ganz schnell, viel zu schnell. Worte, die die eigenen sind, kommen oft ganz schnell heraus. Marias Worte haben vom Herrn her gelebt. Was für den Himmel das Richtige war, das wollte sie erkennen. Marias Worte waren darauf aus, das Ja für den dauerhaften Frieden und das dauerhafte Leben mit Jesus zu sprechen. Maria, nimm unseren Mund in deine Schule und lass uns Worte sprechen, die von deinem Sohn erzählen. Und dann geht noch etwas in die Schule von Maria, nämlich unser Herz. Unser Herz, das ist nämlich auch oft in Gefahr, es ist oft besetzt. Da ist vieles drin, was belastet, und manchmal, ach, so vieles. Wir nehmen da viele Sorgen mit hinein in unser Herz. Und das macht das Herz oftmals ganz klein, und manchmal fühlt sich das Herz so an, als wäre es ein schwerer Stein. Das Herz sieht dann nicht mehr weiter. Und doch ist unser Herz ein ganz gutes Organ, denn ohne unser Herz könnten wir ja gar nicht leben. Und auch im Glauben ist das Herz ein wichtiges Organ, weil darin hat der Name Jesu Platz. Darin hat auch das Leben der Kirche Platz. Da hat die Heilige Schrift Platz. Da hat die allerheiligste Eucharistie Platz. Maria, nimm du unser Herz in die Schule. Mach es weit und hörend für die Botschaft des Glaubens. Und vor allem, gib Herzlichkeit da hinein, damit die Gedanken der Zuneigung, die Gedanken von Jesus, die Gedanken der Kirche, die Gedanken der Hoffnung und die Gedanken des Friedens darin Platz haben. So nimmt uns Maria in die Schule. Maria, die Jüngerin des Herrn. Und ich glaube, sie formt uns dadurch, damit Christus in unseren Herzen, Christus in unseren Herzen noch mehr strahlt. Amen.
Das waren die heutigen Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis mit Spiritual Andreas Brüstle. Es ging um den Segen als Grundbewegung des christlichen Lebens und um die Gottesmutter Maria, ihre Aufgabe im Heilsplan Gottes für den Menschen. Gehalten hat Spiritual Andreas Brüstle diese Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis im Kloster Marienburg in Ofteringen. Dort beten und arbeiten sowohl Benediktinerinnen als auch Passionistinnen, ein Kloster des Gebetes, der Anbetung, der eucharistischen Anbetung. Die Schwestern haben auch eine Homepage, einen Online-Klosterladen, auch die Gebetszeiten sind dort verzeichnet. Die Homepage lohnt sich da mal einen Blick darauf zu werfen. Wir haben das natürlich bei uns im Infofeld verlinkt, die Homepage der Benediktinerinnen und Passionistinnen im Kloster Marienburg in Ofteringen in Baden-Württemberg. Mein Name ist Gregor Dornis. Morgen dann geht es weiter mit den Betrachtungen zum Glaubensbekenntnis. Nach der ersten Musik haben wir es gehört, der heilige Irenäus wird im Katechismus der katholischen Kirche zitiert und auch dieses Zitat ist wiederum einem Zitat entnommen, nämlich der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, jenes letzte der ökumenischen Konzilien der Kirche in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und diese Kirchenkonstitution, also was die Bischöfe der Welt damals über die Kirche gesagt haben, das hat schon einen besonderen Rang, das ist wirklich ein besonderes Dokument und hier spielt die Gottesmutter Maria eine beachtliche Rolle und der Katechismus bezieht sich im Punkt 494 auf diese Stelle. Und mit diesen Worten der Konzilsväter von damals beim Zweiten Vatikanischen Konzil lassen wir diese Sendung auch ausklingen. Dort schreiben die Bischöfe, so ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Maria umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin. Mit Recht also sind die heiligen Väter der Überzeugung, dass Maria nicht bloß passiv von Gott benutzt wurde, sondern in freiem Glauben und Gehorsam zum Heil der Menschen mitgewirkt hat. Und jetzt zitieren die Bischöfe den heiligen Irenäus, der sagte, dass sie, also Maria, in ihrem Gehorsam für sich und das ganze Menschengeschlecht Ursache des Heils geworden ist. Deshalb sagen nicht wenige der Kirchenväter in ihrer Predigt gern, dass der Knoten des Ungehorsams der Eva gelöst worden sei durch den Gehorsam Marias. Und was die Jungfrau Eva durch den Unglauben gebunden hat, das hat die Jungfrau Maria durch den Glauben gelöst. Im Vergleich mit Eva nennen sie Maria die Mutter der Lebendigen.